Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wie kann es gelingen, einen 2000 Seiten starken Roman so zu bearbeiten, dass das Werk auf einer Theaterbühne funktioniert? Die Jahrestage von Uwe Jonsson. Wie die Regisseurin Anna-Sophie Mahler dieses Unterfangen am Schauspiel Leipzig umgesetzt hat, gleich werden wir es hören. Außerdem sprechen wir über eine Arabella-Opernpremiere in Berlin und wir treffen einen Schweizer Autor, der unnütze Dinge entdeckt und akkurat in einem Buch versammelt hat. So werden wir zum Beispiel einer Pfütze für zu Hause begegnen, die als Raumtrenner taugt. 4 Bände, 2000 Seiten, Zeitsprünge und Ortswechsel, 1967, 68 zum Beispiel in New York oder 1933 in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund epochaler Umbrüche. Uwe Jonssons Roman Jahrestage ist ein sehr komplexes Werk. Da hat die Leserin, der Leser so manche Nuss zu knacken. Jetzt hat die Regisseurin Anna-Sophie Mahler zusammen mit dem Autor Falk Rössler am Schauspiel Leipzig eine Theaterfassung des Romans auf die Bühne gebracht. Ziel, so sagt des Maler, sei auch gewesen, die eigene Gegenwart in Beziehung zu setzen zu den historischen Ereignissen.
Das Interessante ist ja, dass diese Jahre 67, 68 immer wieder was passiert in New York, also New York im Vietnamkrieg, der Rassismus in New York, all diese Sachen, die täglich er erfährt, immer wieder abgleicht mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus, so um 33 rum, und wie diese Umbrüche stattfinden. Also wie man dieses private Leben lebt und gleichzeitig das Leben sozusagen von diesen großen politischen Umbrüchen verunsichert wird oder geprägt wird oder in Katastrophen führt und so weiter. Und diese Umbruchsstimmung oder dieses Abtasten, wo liege ich eigentlich jetzt gerade, wie verhalte ich mich jetzt, weil da wird Gesine ganz oft befragt, auch von der Figur Uwe Jonsson sozusagen im Roman, wie verhältst du dich hier, bist du nicht auch mitschuldig, wie du dich verhältst in einem Land, was eben auch Krieg führt. Dieses Abgleichen immer, wie viel Verantwortung übernehme ich eigentlich, wie viel kann ich schon sehen oder verschließe die Augen oder warum werde ich nicht tätig, bin ich aktiv in den Aktionen drin. All diese Fragen, die man sich jetzt eigentlich auch stellt, werden sozusagen geschärft in dieser Perspektive.
Wir haben es gehört, sehr, sehr viele Themen. Die Regisseurin Anna-Sophie Mahler, die ihren Theaterabend ein Projekt nennt. Eberhard Spreng hat die Premiere am Schauspiel in Leipzig gesehen und er ist jetzt zugeschaltet. Herr Spreng, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Wie bekommt so ein großes Werk mit den Mitteln des Theaters, wie bekommt man das mit dramaturgischen Mitteln in den Griff, inhaltlich und formal? Wie sind denn Mahler und ihr Co-Autor Rössler da vorgegangen?
Ja, zunächst mal haben sie dem Publikum einen Disclaimer sozusagen geboten. Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller haben sich auf der Vorderbühne versammelt, schauen starr ins Publikum und erzählen sich erstmal ein bisschen, wie sie diesen Roman gelesen haben. Sie machen eigentlich deutlich, wie kompliziert dieser Stoff ist, um ihn auf dem Theater zu bearbeiten. Man mag sowas ein Disclaimer nennen oder eine vorgeschobene Entschuldigung dafür, dass das Theater vielleicht diesem Roman nicht ganz gerecht werden kann. Ja, und das hängt aber auch am Roman selbst. Mhm. Denn der hat sich ja auch selbst die Frage gestellt, ob Erzählen wirklich die geeignete Form ist, um das Gedächtnis in allen seinen Facetten zu erfassen. Ist nicht eigentlich die Erinnerung immer harmonisierend und neigt unser Gehirn nicht eigentlich ständig auch dazu, sich in Geschichten zu erinnern und damit eigentlich die Vielfalt der Ereignisse denen nicht mehr ganz gerecht wird?
Anna-Sophie Mahler, die Regisseurin, die hat an der Hans-Eisler Musikhochschule in Berlin Opernregie studiert. Merkt man denn diesen musikalischen Hintergrund ihrer Theaterinszenierung an?
Ganz deutlich. Sie hat sich darauf berufen, dass bekannt ist, dass Uwe Jonsson ein großer Beatles-Fan war. Und so werden auch einige Beatles-Songs gespielt, die natürlich auch uns zurück in die 60er Jahre bringen. Manche sind auch dann im Grunde genommen thematisch bezogen auf ein weiteres Motiv des Romans, eine Erzählebene, Zitate aus der New York Times. Und das wird in einem der Beatles-Songs auch paraphrasiert. Das einerseits also, das ist das sozusagen New Yorker Leben. Auf der anderen Seite, was jetzt die mecklenburgische Erinnerungsschiene betrifft und vor allem natürlich das Leben der Vorfahren, der familiären Vorfahren, das ist ja auch ein Familienroman, das wird bebildert mit den Goldberg-Variationen von Bach. Van Jonsson ist bekannt, dass er auch ein großer Bach-Freund war. Das sind also die beiden quasi Moods, zwischen denen diese Aufführung sozusagen schwankt und zwischen denen sie die verschiedenen Erzählebenen organisiert. Und es ist auch ein wunderschönes Element, um das, was auf der Bühne passiert, und das ist natürlich alles andere als psychologischer Realismus, auf ein Showformat zu bringen, auf ein Musicalformat zu bringen und mit Musik eben halt die Moods, die Stimmungen zu erzeugen, die die Literatur, die ja ein bisschen etwas Bürokratisches hat bei Jonsson, seien wir doch mal ehrlich, Wolf Becker nannte sie kauzig, verumstandskrämerische Benennungssorgfalt. Ja, diese Literatur ist sehr sperrig. Sie will auch Figuren nicht in Psychologien leben lassen. Und da braucht es auf dem Theater natürlich etwas anderes, um das zum Leben zu bringen.
Ein kleines Beispiel werden wir jetzt hören für diese Stimmung, für den Mut und für diesen Übergang zwischen Musik und Szene. Hier ein kurzer Szenenausschnitt.
Die Nachrichtentoten dieses Tages sind 20 Amerikaner, 15 Südvietnamesen und 98 Nordvietnamesen, die letzteren geschätzt.
Eine New York Times bitte.
10 Cent.
Das klingt so dokumentarisch, was wir da gehört haben, aber das war wahrscheinlich nicht exemplarisch für den ganzen Abend so.
Nein, das war nicht exemplarisch. Das war ja ein Zitat aus der New York Times. Und die spielt ja als die alte Dame, die unsere Protagonistin Gesine Krespal begleitet, eine ganz entscheidende Rolle auch in dem Roman. Zwar in 366 Tagen ist dieser Roman ja quasi eingefangen. Und das sind auch 366 Tage, an denen die New York Times zitiert wird und sich sozusagen als das Organ, das uns erzählt, was in der Welt der Fall ist, eigentlich als universeller Blick auf Geschichte, eine der Erzählebenen des Romans darstellt, während eben halt Gesine Krespal sich im Gespräch mit ihrer Tochter mit den anderen Geschichtsebenen des persönlichen und des biografischen Erlebens auseinander. Tochter Marie erzählt, was in der Vorgeschichte passiert ist, zu der natürlich auch das Dritte Reich gehört und der Holocaust. Mhm. Und damit eigentlich ihrer Tochter als pädagogisches Programm deutlich machen will, wie Erinnerung, wie eine ehrliche Erinnerung, wie eine moralgeleitete Erinnerung funktionieren müsste und wie präzise sie eigentlich funktionieren soll. Also eine Übung in moralischer Anständigkeit und Ehrlichkeit wird da vorgeführt bei Jonsson. Auf der Bühne ist das alles ein sehr abendfeiner, sehr eleganter Abend mit sehr schönen Beleuchtungseffekten und einer aufgeräumten Bühne.
Ein Erinnern, die Probleme des Erinnerns, die wir auch immer etwas Fragmentarisches haben, Herr Spreng. Wer diesen Abend jetzt, diesen Theaterabend besuchen will, für den stellt sich natürlich die Frage, muss ich den Roman kennen, um diese Aufführung zu verstehen? Wie beantworten Sie denn, Herr Spreng, diese Frage?
Nein, ich glaube, dass die Aufführung für sich stehen kann, denn auch im Roman bleiben diese verschiedenen Erzählebenen ja doch relativ unverbunden. Es bleibt in der Literatur schon sehr mühselig und da ist das Theater ein sehr angenehmer, unterhaltender, sozusagen varietéhafter Abend, der sehr viele Elemente zusammenbringt. Natürlich ist es schön, wenn man den Roman gelesen hat, aber das Theater kann auch ganz einfach für sich stehen als eine neue Kunstform, als eine Art Jonsson-Oratorium, wenn man so will.
Und wir müssen natürlich dazu sagen, Fortsetzung folgt. Also das war der Teil 1 eines zweiteiligen Theaterprojektes.
Genau, das war der erste Teil der Jahrestage, die ja vierteilig sind, eine Tetralogie. Und der zweite Teil, der zweite Theaterteil, soll dann aber die Teile 3 und 4 im Wesentlichen erfassen. Und das soll in der nächsten Spielzeit hier in Leipzig zu sehen sein.
Klingt sehr interessant, wie Sie es geschildert haben, dieses große Projekt. Die Jahrestage, das Projekt nach Uwe Jonsson von Anna-Sophie Mahler. Die Uraufführung war am Abend am Schauspiel Leipzig. Eberhard Spreng hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Spreng, ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Ursus Werli, der Schweizer, ist Künstler, Kunstfigur und Autor. International bekannt wurde er mit seinen großartigen Büchern Kunst aufräumen und die Kunst aufzuräumen. Darin hat er eindrucksvoll nachgewiesen, wie anregend es sein kann, die Elemente weltberühmter Gemälde nach Farben oder Formen neu anzuordnen oder auch Laub auf einer Wiese oder bunte Bälle in einem Bällebad zu sortieren. Und nun hat Ursus Werli aus einer fabelhaften neuen Idee ein Buch gemacht, Unnütze Dinge – Ein Katalog von Sachen, die niemand braucht und trotzdem keiner will. In dieser Woche ist dieses Kompendium der besonderen Art erschienen. Tobias Wenzel hat Ursus Wehrli in der Schweiz besucht. Im Gepäck, so gehört sich das, auch ein Gastgeschenk.
So. In seinem Atelier in Zürich packt Ursus Wehrli das Geschenk aus, das ich ihm, passend zu seinem neuen Buch Unnütze Dinge, mitgebracht habe.
Also es ist auch wirklich drin, was draufsteht. Das sind jetzt Tischtennisschläger. Und jetzt bin ich das ist aber nicht wahr. Genau das habe ich gezeichnet. Das ist aber nicht im Buch. Großartig.
Es sind zwei Tischtennisschläger, in die ich jeweils ein so großes Loch gefräst habe, dass die Schläger nur noch aus Rand und Griff bestehen. Ursus Wehrli, der als Kind Kantonsmeister im Tischtennis war, hat sogar praktischerweise in seinem Atelier eine Tischtennisplatte. Los geht's. Immer wieder fliegt der Ball durch das Loch des Schlägers oder am schmalen Rand vorbei. Lochtischtennis zum Wahnsinnigwerden. Bevor es soweit kommt, widmen wir uns doch lieber den anderen unnützen Dingen, die Ursus Wehrli für sein neues Buch erfunden und gezeichnet hat. Etwa die Pfütze für zu Hause.
Die Pfütze für zu Hause kann man in jedem besseren Innenausstattungsgeschäft erstehen. Man kann sie, je nach Gusto, unter dem Esstisch, beim Flachbildschirm oder im Kinderzimmer ausleeren. Eignet sich auch als Raumtrenner. Die Pfütze wird in einer Pfützenmanufaktur in Pforzheim geschöpft und kann bei Raumtemperatur mehrere Jahre genutzt werden.
Bücher ohne Vokale, der Schatten zum Ausrollen, ein Tisch mit einer derart großen, nach außen gewölbten Beule, das garantiert alles herunterrutscht, was man draufstellt. Wie ist Ursus Wehrli nur auf all das gekommen?
Irgendwie, glaube ich, was sich durch mein Leben zieht, ist so die Suche nach dem Sinn im Unsinn. Und ich mag das Sinnfreie oder ich sträube mich immer so ein bisschen gegen alles, was so durchdacht und effizient und alle diese Regeln und Normen. Ich versuche eigentlich immer einen anderen Weg zu gehen und dabei hat das angefangen, dass ich mir irgendwie Dinge aufgezeichnet habe, die zu nichts taugen, aber doch schön sind, ne?
Besonders schön werden diese erfundenen unnützen Dinge auch dadurch, dass Wehrli sie so liebevoll gezeichnet hat. Bisher gibt es sie noch nicht als dreidimensionale Objekte. Eine Ausnahme steht auf dem Fensterbrett in Wehrlis Atelier. Der Künstler hat große Karos und Löcher in die Blätter einer Klopapierrolle geschnitten.
Das ist das Scherenschnitt-Toilettenpapier. Das Scherenschnitt-Toilettenpapier ist ein hübscher Blickfang und eine Überraschung für die Gäste auf ihrem stillen Örtchen.
Wer Wehrlis Buch betrachtet und liest, muss immer wieder laut auflachen. Einiges wirkt geradezu rührend skurril.
Der eingesperrte Stein. Das ist ein Stein, der in einem Gitter eingesperrt ist. So kann er nicht weg.
Den hat Ursus Wehrli direkt von der Wirklichkeit abgeschaut. Von der Mode, Steine hinter Gittern als Gartenmauer zu nutzen und auch noch stolz auf diese sogenannten Gabionen zu sein.
Das finde ich auch so total absurd. In der Schweiz gibt es das jeden Moment in jedem zweiten Garten. Und ich habe schon gedacht, ob man vielleicht mal in der Nacht-Nebel-Aktion diese eingesperrten Steine befreien sollte. Weil so mit so einer Zange durch die Quartiere und dann Löcher. Und dann würden hier die Steine so rausquellen.
Wie der Autor hat auch das Buch Unnütze Dinge etwas erfrischend Subversives.
Die Antitaubenleiter. Sie kennen das Problem. Sie wollen auf die Leiter und die ist voller Tauben. Nicht so die Antitaubenleiter. Sie ist auf jeder Sprosse mit scharfen Metallspitzen versehen, welche die Tauben erfolgreich fernhalten. Und besonders pfiffig, wenn Sie die Leiter umdrehen, können Sie die Leiter auch als Anti-Fledermausleiter benutzen.
Wir spielen wieder Lochtischtennis und da passiert etwas Erstaunliches. Ursus Wehrli trifft trotz des riesengroßen Lochs im Schläger fast jeden Ball.
Jetzt habe ich's raus. Ich glaube, man muss forsch und mutig drauf los, dann geht das.
Wehrli gelingt sogar ein Kabinettstückchen. Er lässt den ankommenden Ball absichtlich durchs Loch seines Schlägers fliegen, um den Schläger danach blitzschnell wieder hinter den Ball zu bringen und ihn dann noch mit dem schmalen Rand zu treffen. Der unnütze Schläger ist plötzlich nützlich. Das kann und darf Ursus Wehrli natürlich nicht gefallen. Und er hat auch schon eine Idee.
Ich meine, der nächste Schritt wäre dann, wenn man hier beim Tisch noch ein Loch rausschneiden würde.
Das wäre die Lösung für diesen Künstler, der sich mit wunderbarem Humor gegen die Effizienz auflehnt.
Ich finde, was das Leben lebenswert macht, sind Dinge, die Freude machen, die aber nicht jetzt unbedingt das Bruttosozialprodukt fördern.
Sagt Ursus Wehrli und sein neues Buch Unnütze Dinge, ein Katalog von Sachen, die niemand braucht und trotzdem keiner will. Dieses Buch ist gerade im Verlag Kein und Aber erschienen. Tobias Wenzel hat den Schweizer Autor besucht. Richard Strauss' Arabella, ein Stück, das 1932 in Dresden uraufgeführt wurde und von den Nazis sogleich auch instrumentalisiert wurde. An der wahrlich schönen Musik hatten die Nazis nichts auszusetzen, an der Melodie der Geigen, am Kontrapunkt der Celli und am wunderbaren Gesang. So schön den Wirren der Zeit enthoben kann Musik klingen im Jahre 1932, eine Terzen- und Sechstenseligkeit aus der Arabella von Richard Strauss. Am Abend war Premiere an der Deutschen Oper in Berlin. Inszeniert hat das Stück Tobias Kratzer und für Fazit bei der Premiere im Publikum war Susanne Krieger. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Krieger, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Arabella hat ja ein bisschen was von der Operette. Wien mit einem verarmten Rittmeister Graf Waldner und seiner Tochter Arabella, die er gut verheiraten will. Dazu schmucke Offiziere, ein Fiakerball und Walzerseligkeit, ein bisschen Aufregung und natürlich ein Happy End. Unternimmt denn Tobias Kratzer, der Regisseur, eine Opernreise in die gute alte Zeit?
Ich finde ja, weil wir finden uns in der Biedermeierzeit wieder. Also wir sehen uns zuerst in einem Hotel von vor 100 Jahren wieder. Und dort filmt er nochmal gleichzeitig mit einer Kamera und zeigt uns nochmal aus einem anderen Blickwinkel die Szenerie. Und dort werden wir eingeführt in eben dieses vor 100 Jahren Gelebte, ne? Also wir sehen ein biedermeierliches Bild, also es ist relativ brav gehalten, ich war überrascht und es zeigt uns eigentlich diese ganze Komödie von vor 100 Jahren.
Und kommen da die Sehnsüchte hervor, auch die existenziellen Krisen, in denen sich ja die Menschen genau, da auch befinden?
Genau, da befinden die sich, wie Sie sagen. Ne? Der Herr Waldner hat sich immer wieder ums liebe Geld gespielt und will seine Töchter jetzt gut verheiraten, beziehungsweise seine eine Tochter gut verheiraten. Die andere geht als junger Mann durch und muss als Mann herhalten und gucken, wie er zurechtkommt.
Also die wechselt die Identität. Das ist natürlich, man könnte sagen, da kann man was draus machen heutzutage.
Das stimmt, da kann man was draus machen. Ich fand es jetzt nicht so überraschend. Also es hat gespielt mit diesen Rollen, ne, mit diesen jungen Mädchenrollen, aber mehr auch nicht, würde ich sagen. Also
war das denn jetzt auch so eine Walzerseligkeit? Sie haben gesagt, also es war eigentlich überraschend, dass der Regisseur das so relativ konventionell angegangen ist?
Ich fand ja, also es war sehr bieder, sehr brav, daher kam das Ganze. Also es war jetzt nichts Überraschendes, wo ich dachte, hoppla, hier bin ich überrascht worden oder wie auch immer. Es hat sich gut an der Partitur entlang gehangelt, sagen wir so.
Frau Krieger, lassen Sie uns doch auch über die Musik sprechen. Das ist natürlich ganz wichtig auch. Richard Strauss, der konnte ja sehr virtuos mit dem Orchester umgehen. Er hat brillant instrumentiert. Hat denn der Generalmusikdirektor Donald Runiklos, hat er denn diesen unvergleichlichen Richard Strauss-Ton getroffen?
Der hat sehr farbenreich gespielen lassen. Er hat also sehr aus allen Schatzkellen des Orchesters sozusagen geschöpft und mit den Klangfarben gespielt. Also es war ein ganz wunderbarer Orchesterklang, sehr vielfältig und sehr farbenfroh, möchte ich sagen.
Also das hat Sie überzeugt?
Das hat mich überzeugt, musikalisch sehr.
Und wie war das mit den sängerischen Leistungen? Wir haben ja eben schon mal die Arabella gehört mit ihrer Schwester zusammen, wie sie selig da in diesen Terzen und Sechsten da geschwelgt haben.
Genau, das haben sie gut gemacht. Und auch die Männer, fand ich, haben sehr gut gesungen. Also die haben alle ihre Pründe gezeigt, was sie auf der Seele haben und wunderbar musiziert.
Also insgesamt ein Opernabend, der vielleicht nicht ganz quer liegt im Repertoire, aber dann doch irgendwie ganz gut angekommen ist.
Ja, so würde ich das beschreiben, genau.
Bei Ihnen und beim Publikum auch?
Genau, es ist gut angekommen. Ich hatte eine gute Unterhaltung heute Abend und mich haben die Stimmen alle rundum überzeugt und ich bin heute sehr zufrieden mit dem Opernabend.
Ich weiß nicht ganz genau, ob ich damit zufrieden wäre, weil irgendwie würde ich mir doch denken, dass man, wenn ein Stück in dieser Zeit so entstanden ist, das kann man heutzutage ja nicht mehr so glatt und so konventionell dann auf die Bühne bringen. Aber für Sie war das schlüssig?
Für mich war das schlüssig, ja. Das war eben dieses Spielen mit dem Mann, Frau und ja, wie verheirate ich mein Kind am besten, dass ich gut dabei wegkomme? Also das hat mich schon überzeugt.
Arabella von Richard Strauss an der Deutschen Oper in Berlin, inszeniert von Tobias Kratzer, dirigiert von Donald Runicles und rezensiert von Susanne Krieger. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Caroline Kuban.
Der Filmregisseur und Drehbuchautor Joachim Trier ist mit dem diesjährigen Großen Kunstpreis Berlin der Akademie der Künste ausgezeichnet worden. Überreicht wurde der mit 15.000 Euro dotierte Preis bei einer Festveranstaltung im Akademiegebäude am Pariser Platz. 6 weitere Kunstpreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro gingen an Patrick Halley-Lai im Bereich Bildende Kunst, die chinesische Architektin Xu Tianqian, die britische Komponistin Joanna Bailey, die serbische Autorin Barbie Markovic, den Schauspieler und Regisseur Marcel Kohler sowie die französische Filmeditorin Nelly Kietier. Bundespräsident Steinmeier und Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey haben die Feiern zur Märzrevolution von 1848 eröffnet. Steinmeier hatte bereits gestern in einer Ansprache im Schloss Bellevue den Mut der Menschen gewürdigt, die vor 175 Jahren für liberale Freiheitsrechte aufgestanden seien. Der Geist der Freiheit sei damals in die Welt gesetzt worden. In Berlin wird heute und morgen an die damaligen Ereignisse erinnert. Ausgehend von Frankreich war es 1848 in vielen Städten des Deutschen Bundes zu revolutionären Erhebungen gekommen. Lukas Keute.
Eine 10 Meter breite Straßenbarrikade aus Holzunrat liegt an diesem Wochenende in Berlin-Mitte, unweit des Gendarmenmarktes auf der Straße. Sie soll an die Straßenkämpfe erinnern, die vor genau 175 Jahren an diesem Ort während der Märzrevolution stattgefunden haben. Aus ihr ragt eine Deutschlandfahne empor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zur Gedenkveranstaltung gekommen, um der hunderten Opfer zu gedenken, die damals im Kampf gegen die preußischen Truppen ums Leben gekommen sind. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hob in ihrer Rede die Rolle der Frauen hervor. Hier an diesem temporären Mahnmal zu stehen, bedeutet nicht allein an die gefallenen Frauen von damals zu erinnern, so Giffey, sondern auch darauf aufmerksam zu machen, dass es heute ähnliche Kämpfe in anderen Ländern gäbe, wie etwa bei den Protesten im Iran.
In der Debatte um Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff weniger Macht für die Intendanten an der Spitze der ARD-Sender gefordert. Zu viel Macht in den Händen Einzelner sei mit Gefahr verbunden, sagte der CDU-Politiker in der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See. Diese Gefahr bestünde nach innen, aber auch nach außen, im Hinblick auf Pluralität etwa in der Berichterstattung. Haseloff mahnte umfassende Reformen an, auch angesichts der offenen Frage der Höhe des Rundfunkbeitrags ab 2025. Ein Beitragsplus halte er in absehbarer Zeit nicht für vermittelbar. Er plädierte erneut für ein Moratorium über die jetzige Beitragsperiode hinaus. Gegenwärtig läuft die Anmeldephase der Sender für den künftigen Beitrag beim Finanzgremium KEF. Die Angst der Menschen in Deutschland vor Desinformation nimmt zu. Das geht aus einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung hervor, die dem evangelischen Pressedienst vorliegt. 64% haben demnach Angst vor Falschinformationen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Nur der Klimawandel und die Spannungen zwischen Europa und Russland bereiten noch mehr Menschen Sorgen. Der Anteil der Menschen, die der politischen Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien vertrauen, sank in den letzten 3 Jahren von 78% auf 70%. Den Angaben zufolge ließ die Konrad-Adenauer-Stiftung in repräsentativen Umfragen insgesamt gut 4.200 Personen befragen. Das US-Justizministerium und die Bundespolizei FBI ermitteln wegen des möglichen Ausspähens von Journalisten gegen den TikTok-Mutterkonzern ByteDance. Es gehe darum, ob der Konzern beim Sammeln von Daten von TikTok-Nutzern gegen Gesetze verstoßen habe. berichten mehrere US-Medien. Unter den fraglichen Nutzern seien auch Journalisten, die über die Tech-Industrie berichteten, hieß es. Eine Sprecherin des Konzerns sagte gegenüber US-Medien, ByteDance habe das Vorgehen Einzelner, die in entsprechende Vorgänge verwickelt waren, scharf verurteilt. Die Mitarbeiter seien nicht mehr bei der Firma beschäftigt.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur mehrfach berichtet über Hausverbote für Theaterschauspieler, zum Beispiel am Schauspiel in Leipzig, oder über die umstrittene Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen von Nicolas Kühn in Göttingen. Der Fall ging bis zum Bundesarbeitsgericht. Auch am kleinsten Stadttheater in Deutschland, am Stadttheater in Naumburg in Sachsen-Anhalt, läuft derzeit ein Rechtsstreit. Dort wurde einem Schauspieler fristlos gekündigt, Hausverbot inklusive, der Vorwurf, er habe den Betriebsfrieden gestört. Der Schauspieler sah den Grund für seine Kündigung in seinem gewerkschaftlichen Engagement. Er hat dagegen geklagt und er hat diese Woche vor Gericht Recht bekommen. Wie geht es jetzt weiter am Stadttheater in Naumburg? Unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, berichtet.
Schauspieler Antonio Girolamo Fancello ist erleichtert. 4 Monate warten, Schriftsätze sortieren, E-Mails schreiben sind vorbei. Die fristlose Kündigung des Stadttheater Naumburgs ist unwirksam. Das hat das Bühnenschiedsgericht Ost in Chemnitz entschieden. Dort werden Rechtsstreitigkeiten zwischen angestellten Künstlern und Theaterhäusern verhandelt. Für Schauspieler Fancello heißt das, er muss bis mindestens Mitte 2025 von der Stadt Naumburg weiter beschäftigt werden. Fancello hat letzten Herbst noch die Figur des Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung gespielt. Von seinem Chef ausgebeutet wird Gregor Samsa in dem Stück in Naumburg schließlich fristlos entlassen. Nun, nach dem Urteil aus Chemnitz, sieht sich Fancello in einer neuen kafkaesken Wendung wieder.
Also wieder eingestellt zu sein, aber trotzdem mit Hausverbot. Jetzt bin ich sozusagen zum Verdienen verdammt. Das ist genau eine ganz andere Situation. Vorher haben wir Schauspieler immer so beschwert, dass wir zu wenig verdienen. Und jetzt verdienen sogar, um nicht arbeiten zu dürfen, wenn ich sowas formulieren kann.
Die fristlose Kündigung ist unwirksam, aber das Hausverbot, das war nicht Teil der Verhandlungen. Eine etwas absurde Situation. Rückblick. Fancello hat in Naumburg eine Lokalgewerkschaft der Bühnenangehörigen gegründet. Die Idee dazu hatte er schon 2019, als er mit Hartz IV aufstocken musste, weil sein Theatergehalt nicht für seine 4-köpfige Familie reichte. Dann kam die Pandemie, 2 Jahre Stillstand und im letzten Jahr dann die Gewerkschaftsgründung. Damit begann das Zerwürfnis zwischen Schauspieler Fancello und Intendant Stefan Neugebauer. Der hat sich noch im Dezember 2022 im Interview mit Deutschlandfunk Kultur so geäußert.
Wenn man sich öffentlich vor der Vorstellung, ich sag mal, hinstellt und das Haus diskreditiert, wird der Betriebsräten für mein Gefühl sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Doch die fristlose Kündigung des Stadttheater Naumburgs war schon aus formalen Gründen anfechtbar. Die Stadt hat eine Anhörungsfrist von 3 Tagen nicht eingehalten und auch das Anschreiben war lückenhaft. Wichtige Sozialdaten des Arbeitnehmers hätten gefehlt, so Fancellos Rechtsanwalt David Ingenkamp.
Das waren also jetzt schon 2 Fehler, die zur Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung geführt haben. Und darüber hinaus hat der Vorsitzende bzw. Obmann, so nennt man ihn ja beim Schiedsgericht, auch nochmal ausgeführt, dass ihn auch die Kündigungsgründe nicht überzeugt haben. Also ich bin davon ausgegangen und gehe immer noch davon aus, dass auch wenn alles formal richtig gelaufen wäre, die Kündigung nicht durchgegangen wäre.
Eine herbe Niederlage für die Stadt Naumburg und für Intendant Stefan Neugebauer. Er will sich auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur derzeit nicht äußern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und vom Träger des Theaters heißt es auf Anfrage:
Die Stadt Naumburg wartet die vollständige Begründung des Urteils ab, um es dann eingehend zu prüfen. Zurzeit wird beratschlagt, wie sich das gemeinsame Arbeiten von Stadtverwaltung und Herrn Fancello in der Zukunft gestalten wird.
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, wie die Stadt reagieren kann. Konfrontativ, also in Berufung gehen, oder Fancello wieder im 4-Personen-Ensemble aufnehmen. Der Schauspieler hat auch schon eine Idee, wie die Gräben im Stadttheater wieder zugeschüttet werden könnten. Ein ehemaliger Amtsrichter aus Zeitz habe sich nämlich als Mediator angeboten.
was mir vorgeworfen wurde, dass ich gelogen habe, dass die Belegschaft sich gegen die künstlerische Abteilung gestellt hat. Also sind schwere Vorwürfe. Und selbst wenn ich gewonnen habe, heißt das, dass das in der Luft bleibt. Und deshalb brauchen wir zwischen Intendanz und Schauspieler, zwischen Belegschaft und Schauspieler, eine Mediation.
Derzeit kommunizieren Schauspieler Fancello und Intendant Neugebauer, wenn überhaupt, nur über ihre Anwälte. Es scheint schwer vorstellbar, dass ein Mediator beide Seiten wieder näher bringen kann. Fancello möchte aber unbedingt zurück auf die Bühne des kleinsten Stadttheaters in Deutschland. Ein Abfindungsangebot während der Verhandlungen hat er ausgeschlagen. Er will sich nicht mit einem Rechtsstreit aus Naumburg verabschieden, sondern in ein paar Jahren mit Applaus von der Theaterbühne.
Ein kleines Theater und ein großer Streit, ein ziemlich verfahrene Angelegenheit am Stadttheater Naumburg. Unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, berichtete. Als der Bürgermeister im andalusischen Malaga vor gut 27 Jahren angekündigt hat, eine Werkschau des spanischen Films auszurichten, wurde dem Projekt keine große Zukunft prognostiziert. Doch mittlerweile hat sich Malaga nach San Sebastian zur wichtigsten Plattform des spanischen und iberoamerikanischen Films entwickelt. Beim 26. Festival in der andalusischen Hafenstadt werden nun 230 Filme gezeigt. 12 spanische und 8 lateinamerikanische Filme stehen im Wettbewerb um die Goldene Dolde. Morgen geht das Festival in Malaga zu Ende. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Die Costa da Morte, die Todesküste in Galicien am nordwestlichen Ende der Iberischen Halbinsel. Sika, ein Mädchen aus einem kleinen Dorf, hat gerade ihren Vater verloren. Sein Fischerboot zerschellte zwischen den Felsen. Ihre katalanische Mutter will zurück nach Barcelona. Sika ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Carla Subirana.
In Spanien sprechen wir mehrere Sprachen. Ich bin Katalanin und ich fand es spannend, dass Sikas Mutter Katalanin ist. Sie ist zugezogen, stammt nicht von der Todesküste. Das war für mich wichtig, um die Figur zu entwickeln. Mit ihrer Tochter spricht sie Katalanisch, aber die Tochter, die an der Küste geboren ist, antwortet ihr auf Galizisch. Das ist der Alltag in vielen Familien.
Die Regisseurin Carla Subirana dreht seit 15 Jahren Dokumentarfilme. Die dafür unentbehrliche genaue Beobachtung sozialer Verhältnisse war auch die Grundlage ihres Spielfilmdebüts Sika. Fast beiläufig erzählt das Familiendrama daher auch von Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und dem bedrohten Ökosystem in der Region.
Auch wenn Sika eine Art Märchen ist, auf 16mm Material gedreht, so zeigt der Film doch unter anderem auch ganz deutlich die Folgen des Klimawandels. Die Elemente der Geschichte sind der Wirklichkeit entnommen.
Vor 15 Jahren, als Carla Subirana auf dem Festival in Malaga ihren ersten Dokumentarfilm vorstellte, waren Frauen eine Ausnahme in der spanischen Filmindustrie. Aber in den letzten 5 Jahren hat sich dieses Panorama gewandelt. Der spanische Film ist politischer, femininer, vielsprachiger und peripherer geworden. Junge spanische Filmemacherinnen erzählen heute Geschichten aus Katalonien, dem Baskenland, Galizien und aus Valencia. In ihren Filmen greifen sie gesellschaftlich relevante Themen auf, wie Wirtschaftskrise, Diversität, Strukturwandel und die Aufarbeitung der Vergangenheit unter dem Franco-Regime. Ihre Protagonisten sind oft Jugendliche und Kinder. So auch in dem Spielfilmdebüt 20.000 Especies de Abejas, 20.000 Arten Bienen, der in Malaga als bester spanischer Film mit der Biznaga de Oro, der Goldenen Dolde, ausgezeichnet wurde.
Kindliche Protagonisten helfen uns, die Wirklichkeit anders wahrzunehmen. Wir sehen die Dinge vielleicht so mit weniger Vorurteilen und erweitern unseren Horizont als Individuen.
Die baskische Regisseurin Estabaliz Urresola erzählt von einem kleinen Jungen, der sich als Mädchen fühlt und dadurch auch die Geschlechterrollen der Erwachsenen in einem kleinen baskischen Dorf durcheinanderbringt.
Das führt dazu, dass alle Protagonisten hinterfragen, was es eigentlich bedeutet, Frau zu sein. Und am Ende wird deutlich, dass es die eine Frau nicht gibt. Es gibt tausende Arten von Frauen, so wie es tausende Arten von Bienen auf der Welt gibt.
7 der 20 Wettbewerbsfilme wurden von Regisseurinnen gemacht. Der größte Teil von ihnen Familien- oder Adoleszenzdramen, in denen es immer auch um die gesellschaftliche Transformation, sich entwickelnde Rollenbilder und wirtschaftliche und politische Transformationen geht. oder um massive und soziale politische Missstände. Im Wettbewerbsprogramm, aber auch in den Nebenreihen und in zahlreichen Projekten auf dem Koproduktionsmarkt MAFIS wurde deutlich, dass der Anteil der Frauen im spanischen Film gestiegen ist. Das liegt auch in einem Kurswechsel in der staatlichen Filmförderungspolitik. Seit 2 Jahren werden Projekte mit weiblichen Regisseurinnen, Produzenten oder Technikerinnen von einem Punktesystem verstärkt gefördert und vor 2 Monaten wurde eine Quote eingeführt, die für staatlich geförderte Filmprojekte mindestens 40% weibliche Mitarbeiterinnen vorschreibt. Giovanna Ribes, Produzentin und Regisseurin aus Valencia, begrüßt die Quote, warnt aber auch vor der Nische des sogenannten Frauenfilms.
El único problema que yo veo.
Die Produzenten suchen jetzt nach weiblichem Personal, nach weiblichen Projekten und nach Regisseurinnen. Eine Gefahr sehe ich darin, dass sie uns nur für sogenannte weibliche Projekte suchen, als könnten wir nur Filme für Frauen mit weiblichen Protagonistinnen machen und als wäre unsere Art, die Welt zu sehen, nur für spezifisch weibliche Geschichten gültig. Gleichheit heißt aber, dass wir als Frauen Filme für alle und für jedes Publikum machen können.
Die Produzentin und Regisseurin Giovanna Ribes im Beitrag von Wolfgang Martin Hamdorf. Er hat berichtet über das 26. Festival des spanischen und iberoamerikanischen Films im andalusischen Malaga. Es geht morgen zu Ende, dieses Festival. Sie hören Fazit und nun der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek, heute wieder mit dem Wochenrückblick.
Wer in einer Großstadt eine Wohnung sucht, wird so lange gedemütigt, bis die Würde weg ist, hieß es in der Wochenzeitung Die Zeit, in der die Schriftstellerin Sibylle Berg nach 60 Absagen im Rahmen ihrer Wohnungssuche in Zürich Verzweiflung mit Sarkasmus und schwarzem Humor würzte. Wir sind antastbar, wir betteln um Wohnungen, schreiben Lebensläufe mit Herzchen, schicken Steuererklärungen, Urinproben, Empfehlungs- und Motivationsschreiben an die KI einer Hausverwaltung, nur um eine superzentrale Wohnung für gehobene Ansprüche von 13 Quadratmeter für 1.700 Franken zu besichtigen. Wir mieten alles, wenn man uns lässt. Wir stehen in Schlangen, manchmal nur 100, mitunter 400 Menschen, um 1 oder 2 kleine Zimmer zu besichtigen. Ah super, es gibt Fenster, die man auch ohne Besichtigung mieten würde. Das ist jedoch nicht vorgesehen. Die Demütigung gehört zum Untergangsspaß. Weil der Wohnungsnotstand dem Klimanotstand im Ranking der größten zeitgenössischen Notstände leider dicht auf den Fersen ist, zitieren wir auch noch, welche Hoffnungen Sibylle Berg trotz allem hegt. Schneller als die Überwachung, die gerade mit Hochdruck ausgeweitet wird, um kommende Aufstände zu verhindern, könnten sich viele Zellen des Unmuts bilden, des zivilen Ungehorsams, sich dem Schicksal, das das System für die Massen vorgesehen hat, zu ergeben. Sie könnten in Regierungsgebäuden und davor kampieren, die Häuser besetzen und in den Fluren der Investmentfirmen Tofu braten, bis ein paar maßgebende Gesetze verabschiedet würden. Die Mietshäuser in Genossenschaftseigentum überführen, Spekulation mit einem der Grundrechte, dem auf menschenwürdiges Wohnen, verbieten, die Städte und Dörfer wieder denen übereignen, die darin leben. So Sibylle Berg. Um einen anderen Aspekt des Beherbergungsproblems kümmerte sich die Süddeutsche Zeitung. Unter dem Titel »Mist gebaut«, behauptete Lamia Messari-Becker, »die Energiewende scheitert auf deutschen Baustellen und an manchen Ideen von Robert Habeck.« Besonders hart ins Gericht ging die Bauingenieurin mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, dem zufolge ab 2024 neue Heizungen zu mindestens 65% erneuerbare Energien verfeuern müssen. Das ist unsinnig. Fern technischer Fragen, es fehlen die Kapazitäten und sie lassen sich auch für sehr viel Geld nicht so schnell aufbauen. Der Einbau von Wärmepumpen benötigt doppelt so viel Montagezeit wie konventionelle Technik. Bizarrerweise werden deshalb Öl- und Gaskessel auf Reparatur und Austausch warten müssen und die Luft weiter verschmutzen. Das Ergebnis? Geldverschwendung, Zeitverschwendung und immer noch kein nennenswerter Klimaschutz. Nimm das, Robert Habeck, hätte der Set-Artikel heißen können. In puncto Grünen-Bashing nicht übertreffen ließ sich unterdessen die Wochenzeitung Der Freitag. Angesichts der Waffenfreudigkeit vieler Grüner im Blick auf den Krieg in der Ukraine fragte Christian Baron, haben die Grünen ihre Ideale verraten? Nein, sie führen einfach nur die Logik ihrer Weltanschauung fort. Baron erläuterte, weder die alten Realos noch die jungen Bundestagsabgeordneten der Grünen setzen sich für die Freilassung von Julian Assange ein. Derweil prangern sie zu Recht die Haftbedingungen des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny an. Ähnliches gilt auch für die grünen Abgeordneten, die sich als Aktivistinnen in Lützerath inszenierten, im Bundestag jedoch nicht gegen die Räumung des Camps stimmten. Auf den Vorwurf der Doppelmoral antwortete Grüne-Mitglied Luisa Neubauer kürzlich in einem Podcast: Besser Doppelmoral als gar keine Moral. Genau das ist Teil des politischen Kalküls der Grünen. Die Kritik trifft sie nicht, weil sie sich der Zustimmung ihrer Klientel sicher sein können. Liebe Grüne, der zitierte Artikel stand nicht in der Tageszeitung Die Welt, in der so ein Grünfraß-Artikel praktisch jeden Tag stehen könnte. Er stand im Freitag unter der höhnischen Überschrift »Die Kraft, die sich treu bleibt«. Bevor wir kurz zur Kultur im engeren Sinne kommen, noch das. Mit Blick auf die Justizreform in Israel, sprich die de facto Entmachtung des obersten Gerichts, fällte der Historiker und Weltbestseller-Autor Yuval Noah Harari in der SZ ein klares Urteil. Das ist ein Staatsstreich. Wenn Sie zufällig jemanden treffen, der behauptet, die israelische Regierung mache keinen Staatsstreich, sondern setze nur eine Reform um, dann stellen Sie ihm diese Frage. Was wird die Macht der Regierung unter der neuen Führung begrenzen? Wenn eine Mehrheit der Knesset-Abgeordneten beschließt, den Arabern das Wahlrecht zu entziehen oder alle oppositionellen Zeitungen zu verbieten oder Homosexualität zu kriminalisieren, welcher Mechanismus wird das verhindern? Fragte Harari in der SZ. Strategien für ein besseres Zusammenleben nachspüren, das will laut der Berliner Zeitung Bonaventure Ndi Kung, der neue Direktor im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Wie das genau aussehen soll, berichtete Hanno Hauenstein, der bei der Programmpräsentation dabei war. Man wolle zum Verständnis einer Welt beitragen, die mit vielen anderen Welten schwanger ist, sagte Ndi Kung vor dem Publikum im vollbesetzten Auditorium des HKW. Eine Welt, die selbstbewusst genug ist, sich vom Universum zu lösen und sich selbst als Pluriversum zu bezeichnen. Konkret heißt das, bei aller Liebe zu Komplexität und Diskurs, Ndi Kung und sein Team wollen das HKW musikalischer, performativer, grooviger und knalliger machen. Klingt das dufte? Tja, Katrin Sohns äußerte sich im Berliner Tagesspiegel eher skeptisch. In großer Dichte fallen Worte wie Communality, Fairness, Inclusion, Evaluation, Empowerment, Resisting, Reworlding, Rethinking. Was fehlt, ist ein Funken Bescheidenheit, eine selbstkritische Reflexion darüber, wann kulturelle Praktiken wichtige Impulse zu den Themen unserer Zeit setzen, wo sie aber auch an ihre Grenzen stoßen. Was fehlt, ist vielleicht auch ein Schuss Selbstironie. Werden Fungi, Brotbrechen oder Live-Drumming wirklich die Probleme unserer Welt lösen? Falls Sie sich übrigens wundern, warum wir uns von Ihnen am Ende fast immer mit einer überraschenden, seltsamen oder reizenden Überschrift verabschieden, nun, Sie sollen halt, mit einer Überschrift der Neuen Zürcher Zeitung, staunen bis zum Schluss.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.